Und damit herzlich willkommen aus der Sommerpause bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wir reden heute über die Politik von Bundesministerin Reiche, Bundeswirtschaftsministerin Reiche. Wir reden über Netzentgelte, wir reden über Einspeisevergütung. Aber bevor wir das machen, liebes Publikum, drückt doch gerne mal auf Abonnieren und auf Like, wenn euch gefällt, was wir hier so machen. Ich rede heute mit zwei herausragenden Gästen, und zwar Dr. Andreas Schmitz und Martin Oster. Grüß euch beide.
Hallo.
Hallo.
Andreas, du bist sehr erfolgreicher YouTuber, du bist leidenschaftlicher PV- und Akkubastler, du bist Blogger, du bist Forumsbetreiber, du bist hauptberuflich aber Wissenschaftler im Bereich mathematische Optimierung und künstliche Intelligenz beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Ich glaube, alle kennen dich, die jetzt auch geladen folgen. Du bist Akkudoktor auf YouTube. Und Martin, du bist Digitalisierungsmanager in der öffentlichen Verwaltung. Du bist bekannt von deinem YouTube-Kanal, der heißt Gewaltig Nachhaltig. Den betreibst du mit deiner Frau Anne. Du bist außerdem auch Spiegel-Bestseller-Autor. Da gibt es die beiden Bücher Energiewende, so geht's und Photovoltaik für Einsteiger zu kaufen. Ja, ihr beiden, wir reden heute über diese großen Schlagworte Einspeisevergütung und Netzentgelte. Deutschland diskutiert ja irgendwie immer intensiver über den Photovoltaik-Ausbau in der Zukunft. Andererseits darüber, wie diese Kosten eigentlich getragen werden sollen in Zukunft. Die Bundesnetzagentur und das Bundeswirtschaftsministerium haben da ganz eigene Vorstellungen. Andreas, fangen wir mal mit dir an. Ihr habt ja als Reaktion auf Pläne der Bundesnetzagentur jetzt eine Petition gestartet, die heißt Finger weg von der Photovoltaik. Kannst du da mal in 2-3 Minuten zusammenfassen, worum es dabei geht?
Es geht jetzt darum, dass die Bundesnetzagentur ein Papier rausgebracht hat mit dem schönen Namen Agnes. Und dort ist die Idee, dass es verschiedene Modelle gibt, um den Leuten, die eine PV-Anlage haben, hier Netzentgelte aufzudrücken fürs Einspeisen. Da gibt es jetzt, wie gesagt, ganz verschiedene Ideen, wie man das macht. Und welche Idee man dann nimmt, ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Das würde ich vielleicht gleich noch gerne vertiefen. Vielleicht aus unserer Perspektive, warum wir diese Petition gemacht haben. Einmal, weil es auch Bestandsanlagen treffen wird. Das heißt, Leute, die eine PV-Anlage gekauft haben, was eine große Investition ist, wo die halt mit gewissen Dingen auch einfach geplant haben, haben jetzt möglicherweise ein echtes finanzielles Problem. Das zweite ist, ich sage schon sehr viel könnte. Das bedeutet, in dem Papier ist es leider alles andere als klar, was da genau passieren wird. Das sind sehr schwammige Zahlen, sehr schwammige Vorschläge und das macht es nicht leichter. Was wir aber gesehen haben, dass keiner dieser Vorschläge netzdienlich ist. Das heißt, ein bisschen geht es ja auch darum, dass man sagt, den Netzausbau durch die Erneuerbaren, den wir da tragen müssen, sollen jetzt alle mittragen. Da frage ich mich dann aber natürlich, wie sieht es denn damit aus, wenn wir versuchen, mit den Technologien, die wir jetzt schon haben, das heißt bestehende PV-Akkus, E-Autos im weitesten Sinne auch und auch die Netzwechselrichter, die wir da dran haben, die einfach schon mal mitzunutzen und das Netz zu entlasten und zwar sofort, also mit vernünftigen Vorschlägen. So, und wenn man jetzt da einen Netzentgeltvorschlag nehmen würde, der das tun könnte, also das heißt, der so ein bisschen auf die Netzdynamik und Belastung, der das mit abbildet, wäre das schon klasse. Aber da haben wir sehr, sehr wenig bis gar nichts gesehen und das macht uns große Sorgen. Und der letzte Punkt, der für uns sehr wichtig war, das ist der Punkt, dass die Community überhaupt gar kein Mitspracherecht hat. Und das ist vielleicht für uns sogar momentan der allerwichtigste Punkt. Das heißt, man entscheidet über die Leute, auch über Bestandsanlagen, aber sie dürfen nicht wirklich mit am Tisch sitzen. Und das finden wir natürlich nicht gut und wollen den Leuten hier einfach eine Stimme verleihen, auch wenn viele Punkte, wie gesagt, noch gar nicht so klar sind.
Martin, vielleicht mal gleich die Follow-up-Frage. Jetzt hat Andreas gerade über die PV-Anlagenbesitzer gesprochen. Wen betrifft denn jetzt eure Petition direkt und wer sollte genau zuhören?
Ja, eigentlich betrifft es alle Photovoltaikanlagenbetreiber direkt, weil Andreas hat es ja eben gesagt, auch das Wort Bestandsanlagen ist gefallen in der Agnes. Und deshalb hatte man einen Punkt auch eigentlich rausgenommen, die sogenannten Baukostenzuschüsse, wo man dann quasi für seinen Netzanschluss zahlt, weil das ja bei den Bestandsanlagen schon raus ist. Und in dem Zusammenhang hatte man halt die Bestandsanlagen mit reingebracht. Und von daher betrifft es eigentlich alle, die jetzt schon PV haben, aber natürlich auch alle, die zukünftig PV bauen werden.
Jetzt hatte ich mir gerade so ein bisschen gewünscht, du würdest sowas sagen wie, naja, es betrifft auch alle anderen Teilnehmer des Marktes. Ich persönlich frage mich sowieso, warum die großen Kraftwerke bis heute eigentlich völlig ausgenommen sind von diesen Netzentgelten bei sozusagen größerer Einspeisung, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke und so weiter. Andreas, was sind denn Netzentgelte überhaupt? Worum geht's denn da überhaupt?
Netzentgelte können was ganz Schönes sein tatsächlich, weil die prinzipiell vom Netzbetreiber erhoben werden, also vom Verteilnetzbetreiber, um halt so Dinge wie Netzausbau, Netzwartung, Instandhaltung und so weiter, die halt zu finanzieren. Und bisher ist es so, dass wir zum Beispiel, wenn wir unseren Strompreis ganz normal bezahlen, was weiß ich, unsere 30, 35 Cent die Kilowattstunde, dann ist davon ein guter Teil sind dann Netzentgelte. Das ist natürlich etwas, worüber viel diskutiert wird, weil natürlich für die Erneuerbaren der Netzausbau voranschreiten muss. Also ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das kostet Geld, keine Frage. Aber natürlich ist das ein großer Streitpunkt, wie hoch werden die denn irgendwie? Und das ist jetzt hier so ein bisschen auch der Knackpunkt, dass man jetzt sagt, auch die Einspeiser belasten unser Netz und die sollen jetzt bitte auch mitbezahlen. Und ich finde, grundsätzlich darf man da auch ruhig drüber reden und das ist eine vernünftige Diskussion. Also man muss das jetzt nicht sofort wild abtun. Aber es ist wichtig, wie man das tut und ob es halt wirklich auch Anreize setzt für die Betreiber von PV-Anlagen und so weiter, sich netzdienlich zu verhalten, das heißt Netzausbaukosten in Zukunft aktiv zu sparen. Und das ist ja der ganz wichtige Punkt. Also das heißt, wir haben Ressourcen schon im Netz, die sind jetzt da, die sind verfügbar und die sollten wir auch jetzt nutzen. Also ich kann einfach nicht verstehen, dass man das einfach nicht mal in Betracht zieht. Das finde ich sogar ein bisschen, ja, fast schon verrückt, muss ich zugeben. Wobei das auch Gründe hat. Was die Industrie angeht, hattest du kurz gefragt, soweit ich das verstanden habe in der Agnes, dort wurde immer von allen Einspeisern gesprochen, scheint es dort so zu sein, dass auch tatsächlich Großanlagen, also auch Kraftwerke und so weiter davon betroffen sein werden. So war jetzt mein Verständnis. Es stand nicht explizit in dem Papier, aber es stand immer Einspeiser. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, als Einspeiser würde ich jetzt auch ein Gaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk zählen.
Jetzt kann man ja überlegen, dass wenn die Netzentgelte auch beim Einspeisen anfallen, dass man wirklich die PV-Branche komplett abwirkt und dass die PV-Anlagen von morgen nicht nur nicht mehr einspeisen dürfen in der Mittagszeit laut Solarspitzengesetz, sondern tatsächlich mit Netzentgelten völlig unrentabel werden, oder? Ist das auch deine Befürchtung?
Ja, davon ist auszugehen, wenn man so ein statisches System fährt, dass quasi pro eingespeiste Kilowattstunde auch ein festes Netzentgelt drauf sitzt, egal wie die Situation gerade im Netz ist. Das war einer der Vorschläge der Bundesnetzagentur. Und da fehlt natürlich dann jeglicher Anreiz, sich irgendwie netzdienlich zu verhalten, zum Beispiel sein Auto irgendwie zu Zeiten zu laden, wo es dem Netz dienlich ist und die Wärmepumpe vielleicht auch so laufen zu lassen. Lass das mal 4-5 Cent sein. Und wir haben eine Einspeisevergütung von 7,8 Cent zurzeit. Dann kannst dir vorstellen, dass da nicht mehr so viel übrig bleibt. Natürlich sind PV-Anlagen heute Überschuss, Einspeise-PV-Anlagen decken sich hauptsächlich durch den Eigenverbrauch. Aber wer halt noch keine Wärmepumpe hat, wer noch kein E-Auto hat, der hat halt auch nicht so viel Eigenverbrauch. Und dann kommt wieder dieser Effekt, die Anlagen werden immer kleiner und die Dächer bleiben zu großen Teilen leer, obwohl es versiegelte Flächen sind, die wir für die Energiewende nutzen könnten, die wir auch für dezentrale Stromproduktion nutzen kann, die dem Netz gar nicht so viel abverlangt. Und das ist natürlich ein Trend, der geht dann wieder vollkommen in die falsche Richtung. Unser Motto war ja immer, macht die Dächer voll und das würde natürlich damit überhaupt nicht mehr befeuert.
Gleichzeitig sagt ihr aber auch, ganz unten in der Petition steht, die PV-Anlagenbetreiber grundsätzlich wollen schon ihren Beitrag leisten. Vielleicht war das so eine Antwort darauf, dass wenn man diese Einspeisung komplett netzentgeltfrei weiter auslegt, dann werden natürlich diejenigen, die nur ziehen, immer mehr mit Netzentgelten belastet. Da im letzten Podcast bei uns hieß es mit Julian Affeld, dass der Letzte sozusagen den Letzten fressen die Hunde. Siehst du das auch so?
Also das muss man sich mal überlegen, wenn jetzt wirklich alle Einspeiser Netzentgelte zahlen, das heißt auch die Kohlekraftwerke, die Gaskraftwerke, was passiert dann? Dann werden die es umlegen auf den Strompreis und damit steigt der Strompreis für alle. Wer kann es nicht umlegen? Das sind die kleinen PV-Anlagenbetreiber und deshalb haben wir auch die Idee reingebracht, eine Bagatellgrenze einzuziehen, ab der das erst gilt, weil die Letzten, die dann dumm gucken, das sind dann die PV-Anlagenbetreiber mit bis zu 30 Kilowatt Peak meinetwegen, was so am normalen Hausanschluss dran ist, weil die halt dann die Netzentgelte tragen. Und auch wir haben ja Strombezug, Netzbezug. Also wir zum Beispiel ziehen mehr aus dem Netz, als dass wir aus der PV Strom holen. Und dann zahlen wir natürlich auch ordentlich drauf. Und das ist halt wirklich deshalb diese Bagatellgrenze, dass da nicht die Letzten dann wirklich ganz extrem schlechter stehen als alle anderen.
Bevor wir gleich ins Detail gehen bei eurer Petition, gehen wir noch mal kurz nach Berlin und gucken da auf die reiche Politik im Bundeswirtschaftsministerium. Was sagt denn dein Bauchgefühl, was die Großwetterlage angeht? Energiewende Deutschland, tut sie da tatsächlich der Sache gut? Jetzt hört man über Gaskraftwerke, sie möchte mehr wieder Gaskraftwerke ans Netz lassen, Gaskraftwerke bauen. Was sagt dir da dein Gefühl?
ich sehe es, glaube ich, nicht ganz so kritisch wie viele meiner Energiewende-Kollegen, also die, sage ich mal, jetzt für die Energiewende sind, weil das Thema Dunkelflaute einfach ein ganz schwieriges Thema ist. Das heißt, wir müssen uns irgendwie für den Worst Case tatsächlich vorbereiten. Und das sind dann circa 2 Wochen ungefähr ohne oder mit sehr wenig Wind und PV. Und was ich dort auch sehe, ist ein ganz, ganz großes Kommunikationsproblem. Beispielsweise geistern dort Dinge rum, wie warum machen wir das nicht mit Batteriespeichern? Das ist ein völlig absurder Vorschlag, 2 Wochen mit Batteriespeichern zu überbrücken. Das ist technisch einfach gar nicht möglich und ökonomisch ist das Selbstmord. Also das macht kein Mensch. Wofür man Batteriespeicher, auch Großspeicher benötigt, ist, um die Tagesflanken praktisch einfach zu verschieben. Das heißt, ich habe beispielsweise ein typischer Mittagspeak, der hat ungefähr 8 Gigawattstunden an Energie. Die muss ich irgendwie in den Abend bekommen, ne? Weil das der Überschuss ist über der Last sozusagen. Und die hätte ich gerne lieber am Abend, weil da fehlt mir so ein bisschen was. Und dann könnte ich mir auch Gaskraftwerke sparen. Und das ist ein guter und vernünftiger Weg. Das heißt, das passiert auch. Und hier werden wahrscheinlich fossile Kraftwerke auch immer weniger gebraucht, sodass wir in vielen Jahren, glaube ich, diese fossilen Kraftwerke, Gaskraftwerke nur noch brauchen werden, wenn es dann wirklich einfach nichts mehr da ist sozusagen, also in der Dunkelflaute sozusagen. So, und das ist jetzt eigentlich gar nicht so ein großer Teil im Jahr, das sind sogar nur wenige Stunden, wenn man ganz ehrlich ist. Also wenn es mal ganz hoch kommt, dann sind es so 2 Wochen auch mal am Stück, aber das ist echt ein Ausnahmephänomen, meistens sind es Tage oder Stunden. Und da kann man jetzt schon sagen, das ist jetzt erstmal legitim, diese durch Gaskraftwerke zu ersetzen, weil die Dinger relativ niedrige Anschaffungskosten haben. Also das ist halt ein großer Vorteil und sehr hohe Betriebskosten zugegebenermaßen. Aber das ist uns in dem Falle nicht ganz so wichtig, weil wir sie nur selten brauchen. Und auch vom CO2-Ausstoß ist es tatsächlich nicht mehr so viel. Also eigentlich ist der ganze Sektor auf einem ausgezeichneten Weg, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das funktioniert super, auch aufgrund privater PV-Anlagen. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, und deswegen sehe ich das so ein bisschen diversifizierter. Also ich finde den Vorschlag nicht völlig absurd, das zu bauen. Spannend ist, was mit H2 ist. Das ist noch nicht so ganz geklärt. Zumindest mir jetzt nichts bekannt, was da jetzt der konkrete Plan sein soll. Das ist auch nochmal so ein Brandthema. Vielleicht noch wichtig zu wissen, dass wir bis, ich glaube, 2030, 35 werden auch circa 20 Gigawatt an Kohlekraftwerken abgeschaltet. Das heißt, diese Leistung fehlt. Es ist jetzt nicht komplett zu ersetzen, ne, weil teils auch Wärme und so, das kann man jetzt nochmal genauer ausrechnen, aber es fehlt etwas und das ist dann halt diese Reserve, die wir irgendwie brauchen und Gas ist da tatsächlich jetzt nicht das Allerdümmste, um ehrlich zu sein, also finde ich.
Der Bundeswirtschaftsministerin Reiche hat man ja am Anfang ihrer Amtszeit vor ein paar Monaten noch so vorgeworfen, Mensch, so viel gehetzt im Vorwahlkampf und jetzt setzt du eigentlich alles genau das um, was Habeck eigentlich noch so in der Schublade hatte. Wie würdest du auch grundsätzlich die Signale vom Bundeswirtschaftsministerium so bewerten aus Energiewende Deutschland Sicht?
Was du sagst, dass sie das umsetzt, was Habeck geplant hat, in Teilen ist das so. Aber bei den Gaskraftwerken gibt es ja einen feinen Unterschied, das darf man nicht vergessen. Robert Habeck hatte schon auf Wasserstoff bis 2035 gesetzt. Und Katharina Reiche will jetzt mit langfristigen Gasverträgen die Gaskraftwerke bauen. Und ich hatte mich letztes Jahr mal mit Professor Quaschning darüber unterhalten und er meinte dann so, warum lassen wir eigentlich nicht die Kohlekraftwerke weiterlaufen? Die haben wir ja schon und die laufen jetzt in der Dunkelflaute. Und ob man nun Kohle verstromt wird oder Gas, CO2-technisch macht es wohl keinen so großen Unterschied, je nachdem, wo das Gas herkommt.
Der Grund ist tatsächlich der CO2-Preis, also der wirklich richtig reinhaut bei Braunkohle. Also wir haben dort ungefähr Faktor 2 und das wird mehr werden. Also nicht der Faktor, sondern der CO2-Preis wird aufgrund des ETS2, also dem freien Handel, der bald vermutlich startet, deutlich steigen. Also zumindest sind das so die aktuellen Schätzungen. Und die Braunkohlemeiler sind auch einfach alt. Also das bedeutet, es kann halt sein, dass man das jetzt noch ein paar Jahre machen kann, dann aber sowieso irgendwie neu bauen muss. Und das sind, glaube ich, so die Überlegungen, die dahinter stecken.
Und da ist halt die Frage, wie Andreas auch schon sagt, wie macht man es? Wir müssen die Dunkelflaute abdecken und mit Batteriespeichern können wir halt wirklich da nicht agieren. Das ist zu wenig.
Super Statements an dieser Stelle schon mal. Jetzt springen wir ein bisschen in eure Petition rein, Martin. Negative Strompreise in den Mittagsstunden, das ist ja etwas, was wir seit 2, 3 Jahren jetzt immer häufiger sehen, so grundsätzlich. Haben viele davor gewarnt und gesagt, Mensch, das ist ja ganz, ganz schlimm. Deswegen meine Frage an dich, ist es ganz, ganz schlimm, wenn wir negative Strompreise in den Mittagsstunden haben?
Also erstmal ist es gut, weil das bedeutet, wir haben sehr viel PV-Strom im Netz, was für die Klimabilanz schon mal gut ist. Aber man muss es natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht betrachten. Je größer die Differenz der festen Einspeisevergütung zum Börsenstrompreis ist, desto mehr wird das EEG-Konto belastet und das belastet halt den Bundeshaushalt und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese negativen Strompreisstunden auch den Strompreis gesamt natürlich auch drücken in seiner Höhe, weil das ist ja eher so ein Durchschnittspreis dann von eingekauftem Strom und das glättet das Ganze natürlich, das bringt den Strompreis runter. Und für die dynamischen Strompreise ist es natürlich auch nicht schlecht. Wir wollen ja immer mehr Dynamik ins Netz reinbekommen. Und wenn ich auch ohne Photovoltaikanlage zum Beispiel agiere und sage, ich will mir die dynamischen Strompreise mal ansehen, dann habe ich im Sommer sehr gute Chancen, dass ich Großverbraucher zum Beispiel zu negativen Strompreiszeiten laufen lasse. Da kommen natürlich immer noch Abgaben drauf. Also unter Null ist der Strompreis für den Endverbraucher selten, weil zwischen 15 und 20 Cent kommen halt noch on top. Aber ich kann auf jeden Fall für echt niedriges Geld quasi Großverbraucher laufen lassen. Ich kann auch mit Kleinspeichern agieren. Und von daher, finde ich, hat das zwei Seiten. Man muss beide Seiten immer betrachten. Und auf die eine Seite wurde ja reagiert, jetzt mit dem Solarspitzengesetz. Und wo ja dann während der negativen Strompreiszeiten neue Anlagen keine Vergütung mehr bekommen. Und auf der anderen Seite, wenn Frau Reiche jetzt auch ankündigt, sie will über die komplette Einspeisevergütung nachdenken, wenn man dann natürlich eine gute Alternative hat, dann kann man auch hier wieder mit diesen Preisschwankungen sehr gut arbeiten.
Wobei sie, glaube ich, dazu gesagt hat, dass diese Einspeisevergütung die Bestands-PV-Anlagen nicht betrifft. Aber kannst du da nochmal ins Detail gehen? Wenn jetzt die Börsenstrompreise irgendwo unter Null sind, die Einspeisevergütung aber starr sozusagen irgendwo bei 7, 8 Cent sind, zu Lasten des EEG-Kontos, kannst du das ein bisschen beziffern? Wie viel Milliarden bedeutet das eigentlich heutzutage bei all den neuen PV-Anlagen, die jetzt ans Netz gegangen sind?
Im letzten Jahr belief es sich auf 18 Milliarden Euro. Davon kam ein Teil noch aus dem Klima- und Transformationsfonds, in den ja die CO2-Bepreisung reingeht. Aber das reicht schon lange nicht mehr aus, um diese Lücke zwischen Börsenstrompreis und Einspeisevergütung abzudecken. Und deshalb muss aus dem Bundeshaushalt noch was dazukommen. Aber es ist ja auch so, wir kriegen für 20 Jahre Einspeisevergütung. Und vor 20 Jahren waren wir in 2005, da hatten wir den Zeitpunkt der höchsten Einspeisevergütung. Da haben Photovoltaikanlagen 54 Cent bekommen und die fallen natürlich jedes Jahr jetzt sukzessive raus und die neuen Anlagen, die dazukommen, die bekommen halt deutlich weniger und dadurch wird sich dieses EEG-Konto auch wieder aus den Schulden, die es quasi aufbaut, langsam rausarbeiten und das Ganze wird dann immer weniger werden. Also der Trend geht da schon jetzt in die richtige Richtung und da war das Solarspitzengesetz natürlich auch eigentlich eine gute Entscheidung, um einfach diese horrenden Zahlen ein bisschen runterzubringen.
Andreas, jetzt wäre es ja eine ganz naheliegende Lösung, dass man den Leuten grundsätzlich in Deutschland beibringt, naja, dann konsumiert doch Strom genau zu diesen Zeiten. Ich glaube, unter jedem zweiten Video steht bei uns sowas wie, bringt den Leuten doch einfach bei, E-Autos vollzutanken, Speicher vollzutanken, eigene Speicher anzuschaffen. Wie groß bewertest du diese Herausforderung, dass man sozusagen den Leuten beibringen muss, richtig zu konsumieren, zum richtigen Zeitpunkt zu konsumieren?
Ich kann zum Beispiel einmal dynamische Strompreise, also das gibt's ja auch schon, ne? Also wobei die nicht für jeden zugänglich sind, weil das die Smart Meter Durchdringung in Deutschland und ich brauche einen Smart Meter, damit der Netzbetreiber einfach weiß, was ich pro Stunde verbrauche. Wenn man jetzt aber ein glücklicher Mensch ist und dieses so einen Smart Meter hat, dann kann man tatsächlich zum Beispiel so einen dynamischen Stromtarif nehmen und dann hat man pro also auf Bezugsseite dann wechselnden Strompreis und dann kann ich auch ja, eigentlich vernünftig so handeln. Also zum Beispiel kostet da mittags der Strom nur 20 Cent und abends kann er dann auch mal auf 30, 40 Cent hochklettern. Und dann habe ich natürlich schon einen großen Anreiz, mich auch ein bisschen netzdienlicher zu verhalten. Wir sprechen ja aber eigentlich in der Petition von der Einspeiseseite. Also das heißt, wenn ich ja ins Netz einspeise. Und der Punkt ist total interessant, weil stellt euch mal vor, ihr habt eine große PV-Anlage mit einem sehr großen Akku. Also ich habe das jetzt beispielsweise, ne, irgendwie 33 Kilowattstunden Akku. Viele Leute werden hoffentlich bald auch ihr E-Auto als Akku nutzen können. Das heißt, da sprechen wir mal von 60 Kilowattstunden und so weiter. Und bei den Leuten sieht es jetzt ein bisschen anders aus, auch wenn die viel PV haben, weil die haben im Sommer keinen Bezug. Gar keinen. Das bedeutet, wenn ich nichts beziehe, ist mir auch völlig egal, was am Strompreis passiert. Also wenn ich 0 Kilowattstunden verbrauche oder 1, 2 am Tag, dann ist mir völlig egal, ob der mittags irgendwie 20 oder abends 40 kostet. Das juckt mich nicht. Da werde ich nicht viel ändern an meinem Verhalten. Wenn aber auf der Einspeiseseite sich was verändert, weil Einspeisen tue ich nämlich noch, das macht dann ja Sinn. Dann kann ich ja meinen Strom auf einmal wirklich verkaufen. Und dann wird's spannend, ne? Und da gibt's mehrere Modelle. Da gibt's dann einmal das über den Börsenstrompreis. Also das heißt, ich verkaufe meinen Strom an der Börse, bekomme dann das, was er dann wert ist, sozusagen ausbezahlt. Das wäre eine Lösung. Das nennt sich dann Direktvermarktung, funktioniert aktuell auch noch nicht, auch tatsächlich aufgrund politischer Hürden, was sehr schade ist. Oder man macht es beispielsweise über variable Netzentgelte. Also das heißt, dass die Netzentgelte sich dann beim Einspeisen verändern würden. Und das wäre auch einer der Vorschläge in der Petition, den wir präferieren würden. Wir halten den für sinnvoll. Und jetzt, es tut mir leid, es ist lang und kompliziert, aber ich gebe mir wirklich Mühe. Bei den Netzentgelten gibt es einen entscheidenden Vorteil. Der Strompreis, den ich habe, der gilt für komplett Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt hier in meinem Dorf, jetzt mal wirklich schwer übertrieben, irgendwie ein echtes Netzproblem habe, weil jetzt hier der Bauer neben mir, also das, nichts gegen Bauern, aber jetzt mal als Beispiel, in einer großen PV richtig viel einspeist am Mittag und der Trafo hier wirklich überlastet ist, wirklich der Ortstrafo, dann muss das nicht im Nachbardorf so sein. Aber hier ist es vielleicht der Fall. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn das steuern? Mit einem deutschlandweiten Strompreis geht das nicht, also kann ich nicht. Aber der Netzbetreiber mit seinen Netzentgelten darf tatsächlich, theoretisch könnte er das machen, weil er darf die ja mehr oder weniger bestimmen und die Freiheit könnte man ihm geben. Ob das jetzt auf Dorfebene passiert, weiß ich nicht, aber es ginge feingranularer als jetzt mit einem dynamischen Stromtarif, also der jetzt deutschlandweit gilt. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den man hier verstehen muss, wo der Unterschied liegt.
Wenn du jetzt gerade schon über Energy Sharing sprichst, also quasi, dass ich auf kleinster Ebene mit meinem Nachbarn sozusagen Strom verkaufe und kaufe. Martin, da kannst du noch mal ganz kurz drüber sprechen. Du hast ja vor kurzem darüber ein Video gemacht. Was ist so dein Eindruck? Kommt das irgendwann, dieses sozusagen Strom kaufen und verkaufen auf kleinster Ebene vom Nachbarn?
Das Kabinett hat es jetzt beschlossen, dass es kommen soll. Jetzt muss es erstmal durch den Bundestag, klar. Dann kann es gesetzt werden. Aber die Frage ist halt dann, wie wird das Ganze ausgestaltet? Weil wenn ich was verkaufe, bin ich ja wieder unternehmerisch tätig, zumindest kleinunternehmerisch. Und dann habe ich ja wieder das Finanzamt auch mit dabei. Und dann muss das Ganze ja noch regulatorisch durchgeführt werden. Der Netzbetreiber bekommt dann natürlich wieder weniger Netzentgelte, wenn sie nicht damit draufgelegt werden. Und am Ende stelle ich mir das Ganze zurzeit organisatorisch noch recht schwierig vor. Wer legt den Preis fest? Leg ich den als Verkäufer fest? Wie hoch kann ich den legen? Also ich bin noch nicht so richtig überzeugt, ob das, auch wenn es gesetzt wird, wirklich kommen wird und ob es wirklich auch praktikabel ist. Besser wird es wahrscheinlich sein, wenn es nicht nur an den Nachbarn geht, sondern wenn es wirklich auf Quartiersebene läuft, dass man dann wirklich sich zusammentut und das gemeinsam macht. Aber jetzt ich und mein Nachbar alleine, ich stelle es mir gerade ein bisschen schwierig vor.
Dann lass uns doch mal ganz kurz über diese 6 Modelle der Bundesnetzagentur sprechen. Da habt ihr ja sozusagen eine klare Vorstellung, welche Modelle ihr präferiert, welche ihr komplett ablehnt in dieser Petition. Andreas, kannst du darüber mal sprechen? Da gibt es ja offenbar Modelle oder Vorstellungen von der Bundesnetzagentur, wie private Einspeiser da künftig an den Netzentgelten beteiligt werden sollen. Ihr sagt, netzdienliches Verhalten, das muss durch dieses gewählte Modell aktiv gefördert werden. Da geht es um Arbeitspreise, Leistungspreise, Grundpreise, die ihr sagt, geht gar nicht, wollt ihr ausschließen. Kannst du das mal grundsätzlich erklären, bitte, welche Modelle da im Gespräch sind oder waren?
Mein bevorzugter Weg wären die dynamischen Netzentgelte. Das ist für mich eigentlich immer der Way to go. Der wurde aber innerhalb des Agnes Papers schon mehr oder weniger ausgeschlossen. Der war gar nicht richtig zur Diskussion da drin. Also das muss man jetzt einfach nochmal so sagen. Das heißt, den haben wir nicht richtig betrachtet, weil wir den Eindruck hatten, das ist gar keine Diskussionsgrundlage. Was ich tatsächlich schon nicht verstehen kann, weil das der größte Anreiz wäre, sich netzdienlich zu verhalten. Wie gesagt, für mich ist es immer so, dass man praktisch die Ressourcen, die wir schon hier stehen haben, und das sind ja aktuell immerhin mal 15 Gigawattstunden an Heimspeichern, wir können die sicherlich nicht alle nutzen. Aber selbst wenn es nur ein Teil davon ist, könnten wir die einsetzen, um unser Netz zu entlasten und diese EEG-Problematik zumindest mal eine gewisse Zeit lang aufzuschieben. Und das ist eigentlich immer so der Hintergrund. Und die anderen Modelle, die da drin stehen, das ist zum Beispiel einmal so ein Arbeitspreismodell. Das bedeutet, pro Kilowattstunde bezahle ich dann einfach irgendeinen gewissen Betrag an Netzentgelten. Haushalte, die klein sind, wenig Verbrauch haben, mit einer PV-Anlage, die vielleicht ein bisschen größer ist und nicht so viel Akku hat, was wirklich nicht ganz selten existiert, die sind damit am Abstand schlimmsten betroffen. Das heißt, für die kann das ein ganz herber finanzieller Verlust werden. Und das fand ich jetzt von der sozialen Perspektive auch ungünstig, ne, weil ich gerade ja kleine Haushalte beispielsweise da eigentlich eher entlasten würde. Ich schaue da auch immer so ein bisschen auf den CO2-Preis, weil da ja nichts passiert. Also auch klimaschutzmäßig sind kleine Haushalte, machen die am wenigsten CO2 quasi, also am wenigsten Emissionen. Deswegen finde ich es immer ein bisschen unfair, die dann härter zu belasten bei solchen Themen insgesamt. Das ist so die eine Geschichte. Dann gibt es noch so Ideen, man macht einen Grundpreis, also ganz normal so wie jetzt. Das heißt, ich bezahle, wenn ich dann eine PV-Anlage zum Beispiel habe, einfach XY Euro im Monat, fertig. Also natürlich bietet das nicht den geringsten Anreiz für mich, irgendwas an meinem letztendlichen Verhalten zu ändern. Warum sollte ich das tun? Auch beim Arbeitspreis ist das nicht der Fall. Dann gibt es noch so einen Kapazitätspreis. Da ist so die Idee, dass ich praktisch für eine gewisse Leistung, die ich im Jahr benötige, dann irgendwie so einen Betrag XY bezahle, den buche ich mir beim Netzbetreiber. Und solange ich dann da drunter bleibe, ist alles gut. Und wenn ich drüber komme, dann muss das dann irgendwie über eine Strafzahlung oder sonst irgendwie was dann praktisch dann abgerechnet werden. Da hätte ich zumindest mal den Anreiz, meine Leistungsspitzen bis zu einem gewissen Punkt zu kappen.
Martin, möchtest du nochmal darüber sprechen, diese dynamischen Netzentgelte? Das ist für mich als absoluter Laie doch total naheliegend, das sozusagen dynamisch diesen Preisaufschlag dann auf die Kilowattstunde draufzuschlagen. Kannst du das nochmal wirklich für Laien ausdrücken, warum man dieses Modell denn jetzt schon wieder verworfen hat? Ist wirklich nicht verständlich für mich.
Weil wir die Technik nicht haben. Wir brauchen Smart Meter Gateways. Wir müssen wissen, wann passiert was stündlich am Stromanschluss. Und wenn wir die Smart Meter Gateways nicht haben, dann können wir das nicht machen. Deshalb wäre mein Vorschlag, wir nehmen die dynamischen Netzentgelte, aber es darf halt erst kommen, wenn ich ein Smart Meter Gateway auch bekommen habe. Dass wir da auch ein bisschen Druck mal reinbringen, diese Dynamik und die Intelligenz in die Netze zu bringen und dadurch dann halt wirklich die Verlagerung zu machen. Wir haben ja jetzt schon den Paragraph 14 Energiewirtschaftsgesetz, da geht es ja um die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, Wärmepumpen, Wallboxen, Klimaanlagen und Hausspeicher. Und wenn die über 4,2 kW Leistung ziehen können, dann kommt man automatisch in diesen Paragraph 14a und hat zum Ausgleich aber verschiedene Module, womit man dann wieder ein bisschen Geld zurückbekommen kann für die Steuerungseinrichtung, die verbaut wird. Und da gibt es ja dieses Modul 3 und auch das ist ein sinnvoller Anreiz, weil dann habe ich nachts niedrigere Netzentgelte und wenn ich dann noch dynamische Strompreise habe, dann macht es richtig Sinn, wenn ich nachts meinen Akku lade und ihn tagsüber dann wieder entlade, wenn wir abends die Spitze haben. Und so können wir halt die Lasttäler erstmal nutzen, um Verbraucher weiter auszurollen, insbesondere die E-Autos, die halt Kannverbraucher sind, die nicht den ganzen Tag überladen müssen. Und das ist halt der Sinn dieser Dynamik im Netz, dass wir das Netz einfach nur zu den Teilen ausbauen müssen, wie wir sie wirklich in der Spitze am Ende brauchen. Und wenn ich meinen Akku halt nachts lade und in der Spitzenzeit entlade, dann tauche ich in der Lastspitze im Netz ja überhaupt nicht auf. Und das könnte man mit solchen dynamischen Netzentgelten natürlich noch weiter forcieren.
Jetzt sprichst du mir total aus der Seele, weil ich es immer noch nicht verstehe als Laie, warum das nicht im Sinne der Verteilnetzbetreiber sein müsste, weil diese Digitalisierung bzw. der Nichtausbau über lokale Einspeiser liegt doch völlig im Interesse dieser Netzbetreiber. Warum sind denn die nicht diejenigen, die das gerade vermehrt forcieren? Ich verstehe es nicht.
Also ich habe neulich mit dem Netzbetreiber über das Thema mal gesprochen. Wir haben über eine Stunde telefoniert. Das war hochspannend für mich, die andere Seite auch mal zu sehen. Das Ganze ist für die irgendwie zurzeit noch eine Blackbox. Und ich kenne das ja selber mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Es wird einfach nichts zentral vorgegeben. Die wissen alle noch nicht, wie sollen sie es umsetzen, mit welcher Software sollen sie es umsetzen. Und da fehlt für mich einfach ein zentraler Plan von oben, der sagt, wir nutzen diese Software zum Beispiel, auf dem Wege wird es gemacht, auf dem Wege könnt ihr kommunizieren. Ich habe das Gefühl, dass da jeder für sich selber hinwurschtelt und sehen muss, wie er damit zurechtkommt. Das ist so mein Eindruck zurzeit und das, wo wir seit 15 Jahren diese Technik eigentlich schon haben könnten.
Diese ganzen Pläne, die ihr beide hier in der Petition sozusagen, denen ihr nachgeht, die brauchen natürlich am Ende die Digitalisierung, die brauchen auch viele Smart Meter. Wir können gleich über dieses Modell Smart Meter Lite sprechen, Andreas. Aber Martin, jetzt erstmal für unser Verständnis. Warum sind wir Deutschen denn da so total spät dran? Es ist ja nicht so, als wenn unsere europäischen Nachbarn da nicht uns schon dreimal überrundet haben, die haben auch keine Steuerungsexperten in den letzten Verteilnetzbetreibern sitzen. Es ist ja nicht so, als wenn die keinen Fachkräftemangel hätten, aber wir haben gefühlt einfach keinen Anreiz, diese Smart Meter aufzubauen? Oder wie würdest du dir das sonst erklären, dass bei uns, wie viel ist der Ausbau? 2-5% irgendwie so einstelliger Prozentbetrag. Und ich muss echt sagen, ich habe jetzt schon, glaube ich, 3 Leute gefragt hier im Podcast. Ich kriege keine Antwort. Warum stehen wir Deutschen so schlecht da?
Ich kann es auch schlecht sagen. Also das, was natürlich offensichtlich war, waren die Vorgaben des BSI, des Bundesanstalt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ja, da mussten ja wirklich die Smart Meter in abschließbaren Koffern rausgefahren werden. Das war ja praktisch überhaupt nicht umsetzbar. Dann haben wir natürlich Vergaberecht. Wir mussten ja mindestens 3 zertifizierte Marktteilnehmer haben, bevor wir überhaupt anfangen konnten. Das ist ja das deutsche Vergaberecht im öffentlichen Sektor. Und ich will jetzt nicht wieder mit der Lobby anfangen, das kann ich nicht belegen, das weiß ich nicht, aber ich vermute auch in der Richtung gab es sicherlich einige Widerstände, die das Netz gerne statisch behalten wollen, weil sie dann ihre statischen Versorgungsprogramme weiterlaufen lassen können. Also 100% kann ich es dir auch nicht sagen, ich weiß es auch wirklich nicht genau, aber das sind einfach 3 Punkte, die ich so ein bisschen mitbekommen habe und aus denen man sich das so ein bisschen zusammenreimen kann, dass da schon einige Sachen die ganze Geschichte dann ausgebremst haben.
Andreas, jetzt berichte uns doch mal über euer Smart Meter Light Modell. Ihr habt ja doch irgendwie viel Grips da reingesteckt, wie man auch ohne Smart Meter oder den Gateway dann trotzdem irgendwie das Ganze digitalisieren kann. Wie funktioniert das genau?
Das normale Smart Meter besteht ja aus 2 oder 3 Geräten. Das eine Gerät ist der Stromzähler selber. Den hat dann jeder. Der ist auch digital und hat eine Infrarotschnittstelle, die ich auch nutzen kann. Das ist dafür gleich noch wichtig. Dann hat er eine sogenannte Schnittstelle, die dann an das Smart Meter Gateway angeschlossen wird. Und das Smart Meter Gateway ist jetzt so ein Kasten, wo man nichts sehen kann. Das ist einfach so ein grauer Kasten praktisch, der dann hinten an diesen Stromzähler angeschlossen wird. Und der sendet jetzt mit einer Triple-SIM-Karte, also ist kein Witz, über das 5G-Netz, sendet der dann an die Netzbetreiber die aktuellen Karten. So, jetzt muss man sich ja schon mal klar machen. Eine Triple-SIM-Karte mit, das kostet alles Geld, ne? Und es funktioniert auch nicht überall. Also wir haben schon einige Leute, die dann schon gesagt haben, ja, ich habe aber einfach keinen Handyempfang im Keller, was jetzt ja nicht so überraschend ist, finde ich. Und dann ist meistens die Lösung, dass sie einfach gar keinen Smart Meter bekommen. Also das ist dann natürlich schon sehr traurig. Also das Smart Meter wird dann noch bei neueren Anlagen, die diesen Paragraph 14a nutzen, dann an eine Steuerbox noch angeschlossen. Und diese Steuerbox ist dann dazu da, damit der Netzbetreiber über diese Triple-SIM-Karte an die Steuerbox dann ein Signal senden kann, mach jetzt mal bitte deine Wärmepumpe auf maximal x kW, die soll dann gedimmt werden, also die darf die Leistung jetzt nicht überschreiten. Der muss ein Signal an Wärmepumpe, an die Wallbox, an die großen Verbraucher senden und dafür bekommen dann die Leute, die das mitmachen, auch irgendwie gewisse Kompensation. Also so ist die Idee. Also das heißt, wir sprechen hier von 3 Geräten und das ist alles nicht sehr unkompliziert, ne? Und man kann sich vorstellen, dass es teuer ist. Jetzt ist es so, dass für die meisten Leute, also zum Beispiel Leute, die in einer Mietswohnung leben, wird es wahrscheinlich gar keinen Smart Meter erstmal geben, weil die überhaupt nicht priorisiert werden, wenn die überhaupt jemals einen bekommen, warum auch. Was schade ist, weil die könnten ja genauso dynamische Stromtarife nutzen, wenn man jetzt mal diese ganze Balkonsolar sich das anschaut, wie das explodiert, wie viele Leute mittlerweile so einen Akku kaufen und so weiter, was echt, also wo man denkt, das wäre doch schön, lass sie doch machen. Die werden dann einfach außen vor gelassen und das ist so ein bisschen der Punkt, den wir für nicht sehr klug halten und auch für nicht sehr zukunftssicher, weil da scheint viel zu passieren, also der Markt blüht ja richtig auf. Und da wäre doch die Idee, einfach zu sagen, man kann es ähnlich machen wie der Anbieter Tibber zum Beispiel, dass man diese Infrarotschnittstelle an dem Stromzähler nutzt. Die hat ja wirklich dann jeder. Da setzt sich dann einfach ein Lesekopf drauf, macht den mit einer Plombe fest, damit man da nichts fälschen kann. Und dann wird das übers ganz normale Internet einfach an den Netzbetreiber gesendet. Und das ist jetzt aus IT-technischer Sicht nicht so kritisch wie jetzt das andere, wo ich eine Steuerbox habe, wo ich ein Signal empfangen kann und dann auf einmal sehr große Verbraucher fernsteuern könnte. Das kann ich natürlich aktiv ausnutzen, um auch Schaden anzurichten, in einem ganz schlimmen Fall. Das habe ich da nicht. Dieses Problem existiert da einfach gar nicht. Das macht die ganze Sache viel unkomplizierter. Also dass wir das eigentlich für keine so blöde Idee halten und dann halt auch einfach Mietswohnungen mit einschließen. Also keine Ahnung, ich finde das jetzt alles nicht so schrecklich dramatisch.
Also dieses Smart Meter Lite in dem Fall bei Tibber, das geht ja heute schon, das haben ja schon ganz viele Leute eingebaut. Meint ihr nicht, man braucht trotzdem noch irgendeinen zusätzlichen Anreiz, das zu machen? Der Julian Affeld hat vor 2 Podcasts bei uns gesagt, geh mal in die Fußgängerzone, frag mal nach dynamischen Stromtarifen. Da werden ganz viele Leute einfach große Augen kriegen und sagen, nie gehört, weiß gar nicht, warum sollte ich mir das anschaffen? Ja, weil dann der Strom in den Mittagsstunden günstiger ist. Ja, gut, ich habe jetzt in der Mietswohnung habe ich jetzt keine ladbaren Geräte. So viel macht das ja am Ende auch nichts aus. Insofern brauchen wir nicht noch mehr Anreize, eben tatsächlich uns dynamisch zu verhalten?
Ich glaube, das Problem ist ein ganz anderes. Also wenn wir jetzt über den Anbieter Tibber sprechen, da muss man halt mal gucken, was das für den bedeutet. Die dürfen das nicht abrechnen beim Netzbetreiber. Die lesen das per Infrarot aus, die rechnen das mit dir ab. Und die müssen beim Netzbetreiber aber so ein Standard-Lastprofil abrechnen. Das bedeutet, wenn du dich netzdienlich verhältst, zahlen die drauf. Und da ist es bisher der einzige Anbieter, der das überhaupt mitmacht, soweit mir bekannt. Weiß ich jetzt nicht. Aber das ist natürlich ein echtes Problem. Das werden die nicht ewig machen. Ne? Also die werden natürlich sehr darauf hoffen, dass da jetzt was passiert, damit die diese Verluste nicht mehr haben. Und da sehe ich jetzt eher das Problem, dass man das einfach mal öffnen müsste halt. Und da wäre halt die Idee mit dem Smart Meter Lite, wo der Netzbetreiber dann auch einfach die Vorherrschaft hat und das dann praktisch so machen kann, wie er das möchte, um das dann zu öffnen halt auch für kleinere Haushalte. Und ich glaube, dann wäre der Markt auch größer, dann gäbe es auch mehr Anbieter, mehr Werbung und auch mehr Durchdringung halt in den Markt. Und auch die Balkonsolarakkus haben immer mehr, also die neuesten Generationen ja wirklich schon intelligente Steuerungen, die es schafft, jetzt irgendwie solche Preise mit zu integrieren halt und das dann auch sinnvoll einzusetzen, sich dann deutlich netzdienlicher zu verhalten und diese kleinen Speicher auch einfach im Netz mitzunutzen. Warum denn nicht?
Absolut, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Letzte Frage an beide von euch. Was sind denn so eure Visionen für die nächsten 3 bis 5 Jahre? Habt ihr so das Gefühl, dass das mit der Energiewende jetzt zügig zu Ende geht, oder teilt ihr vielleicht auch die Einschätzung von Julian Affelt, der sagt, ab hier geht es noch ein bisschen steiler bergauf? Was sagt ihr, wie wird sich die Energiewende mit den kleinen Speichern, mit den dynamischen Netzentgelten, mit den Verteilnetzbetreibern, die sich alle digitalisieren, wie wird das so in Zukunft weitergehen? Martin?
Wir sehen ja dieses Jahr die Zubauzahlen, zumindest bei der Photovoltaik, die haben sich ein bisschen verlagert, aber sie sind nicht wirklich groß eingebrochen. Wir hatten jetzt, glaube ich, im letzten Monat wieder um 1 Gigawatt an Zubau und von daher, das geht weiter. Was für mich jetzt kommen muss, sind halt wirklich Batteriespeicher und Verbraucher, die das Ganze dann mitsteuern. Dann könnten wir die nächsten Jahre die nächsten Schritte machen und danach muss einfach dann auch die Dunkelflaute angegangen werden. Aber die sehe ich jetzt halt noch nicht aktuell als das große Problem. Der Zubau muss weitergehen, ganz klar. Und das Netz muss halt jetzt mitentwickelt werden. Ich wohne ja hier oben direkt am Ostküstenlink und ich sehe ja hier, wie die weiterarbeiten. Die Baustelle verlagert sich von Woche zu Woche, also die kommen hier voran, das sieht man schon. Und die Leute, die sagen, die Energiewende ist gescheitert, die müssen mir dann erklären, wollen sie alles wieder abbauen und dann auf eine andere Energiequelle setzen? Also ich sehe das absolut nicht. Wir haben einen Riesenschritt schon geschafft. Wir haben 110 Gigawatt an Photovoltaikleistungen im Netz. Wir haben 70 Gigawatt an Windkraft und jetzt müssen einfach die nächsten Schritte gemacht werden. Und ich kenne das ja aus meinen eigenen Projekten. Je größer das Projekt ist, desto mehr fragst du dich hinterher immer, wieso haben wir das vorher nicht gewusst? Und so läuft es, glaube ich, hier auch zurzeit. Man müsste halt jetzt wirklich an einem Strang ziehen, vernünftiges Konzept haben und auch dann mit Zahlen belegen, was dabei rauskommt. Und das ist für mich die nächsten Schritte der Energiewende. Und ich bleibe optimistisch bei der ganzen Geschichte.
Meine Erfahrung und auch so das, was ich gerade so höre, es geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Also die Leute sind verunsichert. Aber es gibt immer mehr Leute, die sich dann einfach dann stattdessen sagen, ist mir egal, ich kaufe mir dann einfach ein riesen Balkonkraftwerk mit 2 kW Solarmodulen drauf, was ja tatsächlich auch möglich ist und dann halt einen großen Speicher, ist mir wurscht. Also ich finde schon meine Wege, wie ich das irgendwie mache. Und wenn ich jetzt wirklich nicht alle zumache, dann denke ich, werden die Leute sich da schon so ihre Wege finden. Ich bin aber tatsächlich auch noch gar nicht so überzeugt, dass es von Ministerin Reiches, dass es wirklich ihr Plan ist, das jetzt völlig abzuwürgen. Das halte ich für eine sehr verfrühte Aussage und also momentan sehe ich das noch nicht ganz so kritisch. Ich hoffe wirklich sehr und kann wirklich nur darum beten quasi, dass diese ganze Netzdienlichkeitsgeschichte, dass das mitbedacht wird und dann sehe ich da eigentlich auch ganz große Chancen, dass die Leute richtig Bock drauf haben, dass das auch weitergeht, auch Vehicle to Grid oder Vehicle to Home, wie auch immer, welches Modell. Das ist der Hammer. Also wenn das läuft, also ich meine, da hat man da wohl richtig Bock drauf, oder? Also wer will denn das nicht? Also das, ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie noch so viel Potenzial, so viele tolle Technik auf uns zukommen, dass ich mir irgendwie denke, das wird schon klappen. Die Leute haben da Bock drauf einfach und die werden sich das nicht nehmen lassen.
Was ja auf jeden Fall schon mal geklappt hat, ist die Petition. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unterschreiben Sie trotzdem nochmal. Unter dem Podcast ist der Link zu der aktuellen Petition. Finger weg von der Photovoltaik. Andreas, erzähl uns Ganz kurz nochmal, wie geht's denn jetzt weiter mit dieser Petition? Ich vermute doch mal, ihr reist jetzt zusammen nach Berlin und werdet auch den einen oder anderen Politiker jetzt briefen, was eure Vorschläge angeht, oder?
Am 13. Oktober geht's nach Berlin. Da geht es um Kleinspeicher und darum, Hürden abzubauen oder Anreize zu geben, dass genau diese halt irgendwie Netze, die nicht eingesetzt werden. Das heißt, die greifen auch sehr nah aneinander alle. Und dann unsere Petition, die ich mit Martin angestrebt habe, die ist nochmal ein bisschen anders, weil wir hier über Campact gearbeitet haben, aufgrund der Zeit, die damals ein bisschen gedrängt hatte. Und da, klar, müssen wir aktiv auf Politiker zugehen und das wird jetzt auch der nächste Schritt sein. Also der allernächste Schritt ist ein Livestream, wo wir nochmal einfach erzählen, wie es gelaufen, wo stehen wir da, was wollt ihr eigentlich? Also wir brauchen ja auch das Feedback der Community, denn am Ende sind wir nur ihr Sprachrohr, wir wollen nur weitergeben, was die Leute möchten und das ist dann unsere Aufgabe, das tun wir auch. Und danach geht's dann ab irgendwie nach Berlin und dann hoffen wir mal, dass irgendwer Lust hat, uns dazu zu hören. Also am Ende sind wir auch immer davon abhängig, dass irgendwer dann sagt, okay, ich höre euch mal zu.
Martin und Andreas, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch mal im Namen unserer Community, unserer geladenen Hörer, für all das, was ihr da anschiebt. Das ist wirklich ganz, ganz toll und beneidenswert, wie ihr das macht. Ihr habt diese Petition auch zusammen mit Leonhard Probst, mit Stefan Krauter und Professor Hundhausen zusammen erarbeitet. Auch nochmal Dank an diese drei Herren. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr hier im geladenen Podcast drüber gesprochen habt. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück und Erfolg für diese Petition. Liebe Zuhörer und Zuhörer, jetzt seid ihr dran. Schreibt doch mal einfach unter den Podcast, was ihr über diese Visionen der Energiewende denkt. Wie funktioniert das mit der Digitalisierung in eurem Keller? Habt ihr vielleicht schon einen Smart Meter oder wollt ihr auch euren Kleinspeicher so schnell wie möglich ans Netz bringen? Bis zum nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao.